Jesus sagte einmal sehr geheimnisvoll über Johannes den Täufer: Unter allen Menschen, die geboren wurden, gibt es keinen größeren als Johannes, und doch ist selbst der Geringste im Reich Gottes größer als er. Sehr geheimnisvoll. Ich erkläre euch das jetzt heute auch nicht. Aber mit diesem besonderen Mann werden wir uns in dieser Predigtreihe bis im Januar hinein beschäftigen. Und da Johannes der Täufer zur gleichen Zeit etwa wie Jesus geboren wurde und das Wirken Jesu vorbereitete, passt diese Reihe gut in die Adventszeit. Und dann, wenn der Johannes älter wird, kommen wir dann in den Januar rein. Dann ist dann die Adventszeit auch vorbei. Heute beginnen wir mit der spektakulären Ankündigung seiner Geburt. Es geschah zur Zeit des Herodes, des Großen, der über die Gebiete Judäa, Samaria und andere Gebiete hier, Galiläa und weitere Gebiete herrscht. Das war quasi das Gebiet des Herodes, des Großen. Die Juden konnten Herodes in Wirklichkeit gar nie als rechtsmäßigen König akzeptieren. Denn im Gesetz des Moses steht über die Könige Israels: Ihr könnt einen König über euch einsetzen, aber nur einen, den Jahwe, euer Gott, selbst auswählt. Er muss aus eurem Volk stammen und darf kein Ausländer sein. Und Herodes wurde nicht von Gott, dem Gott Israels, eingesetzt, sondern vom römischen Kaiser. Und er war so ein Klientelkönig, sagte man denen, der eigentlich ein Königreich hatte, aber eigentlich im Auftrag des römischen Reiches seine Herrschaft ausübte. Und Herodes war kein Jude, er gehörte zu dem Volk der Edomiter und später nannte man sie Idumäer. So war er für Juden eigentlich inakzeptabel. Herodes nannte man den Großen, weil er ein mächtiger König war und viele große, eindrucksvolle und monumentale Gebäude und Städte baute. Dazu gehörten die Felsenfestung Masada, wo vielleicht schon einige mal dort oben waren, oder das Herodeion, oder dann auch Städte wie Caesarea Maritim mit einem ganz großen und speziellen Hafen zu seiner Zeit, einfach eine hervorragende Hafenanlage, die man bis dahin in dieser Art gar nicht kannte. Und mit einem riesigen Aufwand erneuerte er den jüdischen Tempel. Es war Herodes, der hier dieses Gebiet aufschütten ließ. Und ihr müsst jetzt einmal sehen, das ist ein Modell in Jerusalem bei Shrine of the Book. Wenn man dort rauskommt, kommt man an diesem Modell vorbei. Ihr seht hier die Stadt Jerusalem, wie klein die Häuser sind, wie monumental dieser ganze Tempelbezirk war. Und Herodes hat diesen Tempelbezirk ausbauen lassen. Er verlieh ihm eine Pracht, die im ganzen römischen Imperium einzigartig war. Selbst die Römer staunten, als 70 nach Christus dieser Tempel in Brand gesetzt wurde. Sagte man, oder Herodot, nicht Herodot, blöd, Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, hat dann geschrieben, den Tempel hätten die Juden in Brand gesetzt. Ein Römer hätte das gar nicht gewagt, weil er so einen Respekt vor diesem monumentalen Gebäude gehabt hat. Aber die Juden, die wollten nicht, dass ein Römer das Heiligtum betritt. Und deshalb haben sie den Tempel in Brand gesetzt, soweit der Josephus, ob er recht hat. Ich denke schon. Herodes hatte auch sehr dunkle Seiten, wirklich sehr dunkle. So ließ er praktisch alle seine Söhne aus Angst ermorden, sie könnten ihm seinen Thron streitig machen. Selbst seine Frau Marianne, seine liebste Frau, deren Tod er fast nicht überwinden konnte, hat er doch ermorden lassen. Und den meisten von uns ist Herodes der Große wegen dem Kindermord in Bethlehem nach der Geburt von Jesus bekannt. Die Juden liebten diesen Mann nicht. Die Zeit des Herodes, des Großen, war für die Bevölkerung Israels eine schwierige, schreckliche Zeit. Es herrschte Willkür. Das Volk war den Launen dieses Herodes ausgeliefert. Nur noch ein kleines Beispiel, das habt ihr dann im Manuskript nicht. Ich habe schon einiges gesagt, das ihr im Manuskript nicht habt, aber ist egal. Als Herodes starb, wusste er, dass kein einziger Mensch in Israel über ihn weinen wird. Und dann hat er befohlen, dass man die Priesterschaft in eine Synagoge in Jericho, das muss ich jetzt noch genau nachschauen, ob das so stimmt vom Ort her, ließ er die einsperren und sagte, wenn ich sterbe, dann zündet dieses Stadion an, damit alle sterben, dann ist das Volk wenigstens traurig, wenn ich sterbe. Wenn nicht über mich, dann wenigstens über die anderen. So einer war er. Also ein unberechenbarer, launischer Herrscher. Und die Juden sehnten sich nach einer Veränderung. Wenn schon ein König über sie herrschte, dann sollte es doch wenigstens einer aus ihrem Volk sein. Die Sehnsucht nach dem Sohn Davids, der, so hofften sie, die römische Macht vertreiben würde, war groß. Die Sehnsucht nach dem Messias. Und in der Zeit, als Herodes König von Juda war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Und seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Das Volk Israel bestand aus 12 Stämmen. Und einer dieser Stämme hatte eine ganz besondere Stellung. Die haben kein eigenes Land bei der Landverteilung bekommen, sondern die haben eigentlich die Aufgabe bekommen, die für den Gottesdienst und das Betreiben des Tempels waren sie zuständig. Man musste zu den Leviten, wenn man Aussatz hatte und so weiter. Oder da gab es Torhüter, da gab es Sänger, da gab es riesige Chöre, das war eine riesige Organisation. Und dann, Mose selber war auch Levit. Und alle, die vom Bruder Mose von Aaron abstammten, die gehörten dann auch zu dem levitischen Geschlecht, aber das waren die Priester. Nur wer von Aaron abstammte, konnte Priester sein. Also Priester waren auch Leviten, aber sie hatten andere Aufgaben, sie waren für Opfer zuständig. Wenn jemand Aussatz hatte, dann waren sie die das beurteilten. Die Leviten, das waren dann quasi, das sind alles Leviten, aber eben die Priester hatten eine Sonderstellung. Und die Priester und Leviten waren in 24 Abteilungen eingeteilt. 24. Weil es gab ja so viele, die lebten ja nicht alle in Jerusalem. Vielleicht erinnert ihr euch an das Gleichnis, das Jesus erzählt vom barmherzigen Samariter. Und diese Leviten und Priester, die dann von Jerusalem zurück nach Jericho liefen, die gingen dann dort nach Hause, weil sie ihren Dienst beendet hatten. Und das waren dann quasi diese Abteilungen, diese Dienstgruppen, von denen hier geschrieben steht, und der Zacharias gehörte bei den Priestern praktisch zur achten Ordnung in diesen 24 Gruppen. So. Da haben wir diese Gruppen. Die Aufgabe dieser Dienstgruppen bestand darin, den Gottesdienst im Tempel aufrecht zu erhalten. Da wurden jeden Tag Opfer dargebracht. Chöre sangen Loblieder. König David ordnete übrigens diesen Tempeldienst vor seinem Tod noch, bevor überhaupt der Tempel gebaut war. Der hat der König David diese Ordnung aufgestellt. Die Idee war, dass jede Abteilung hier, diese 24, jede einzelne Abteilung ist zweimal pro Jahr eine Woche nach Jerusalem gekommen, um dort den Tempeldienst zu verrichten. Das gab also immer einen Wechsel. Ich glaube, am Sabbat fand dann dieser Wechsel statt. Dann kommt dann die neue Abteilung. Und eben Zacharias gehörte zu der Abteilung des Abia, deshalb dass ihr das versteht, wie das hier eigentlich gemeint ist. Er war verheiratet mit einer Priestertochter Elisabeth, und ein Priester, der eine Priestertochter geheiratet hat, konnte sich glücklich schätzen, denn der genoss großes und hohes Ansehen deswegen. Und was Zacharias und Elisabeth besonders auszeichnete, war die Tatsache, dass sie den Glauben sehr ernst nahmen. Beide lebten so, wie es Gott gefiel, und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Aber über ihrem Leben lag ein langer, großer, schwerer Schatten. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar, und jetzt waren sie beide alt. Sie werden viel für Kinder gebetet haben und viele Tränen vergossen. Denn wer damals, in der damaligen Zeit, keine Kinder bekommen konnte, wurde schnell einmal von den Leuten verachtet. Aber jetzt waren beide alt, dass sie sich damit abfinden mussten, dass ihr Kinderwunsch nicht mehr in Erfüllung ging. Trotz dieser unerfüllten Wünsche oder diesem unerfüllten Wunsch blieben sie Gott treu und dienten ihm in vorbildlicher Weise. Die Kinderlosigkeit dieses Paares hatte also nichts damit zu tun, dass sie Gott nicht wohlgefällig gewesen wären. Es ist nicht immer dasselbe, was Menschen denken, was ihnen gefällt und was für eine Einstellung sie dazu haben und was Gott für eine Einstellung dazu hat. Und manche unter uns kennen diese Not. Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man gerne Kinder hätte, aber keine bekommen kann, weil es vielleicht nicht geht oder weil man auch keinen Partner findet. Und manchmal mag Gott fragen, warum andere Kinder bekommen, und selber muss man auf Kinder verzichten. Und leider bekommen wir auf solche Fragen selten eine Antwort, die uns befriedigen würde, weil wir immer noch ein Aber haben. Aber warum denn? Aber. Auch ich kann das nicht beantworten. Aber eins kann ich mit Sicherheit sagen: Gott achtet jeden Menschen, ob er Kinder hat oder nicht. Ich muss nicht Kinder haben, um von Gott gesegnet zu sein. In den Augen Gottes bin ich nicht weniger wert, wenn ich keine Kinder habe. Und nun, als die Zeit kam, dass Zacharias mit seiner Abteilung Abia zum Dienst im Tempel antreten musste, fiel ihm eines Tages die ehrenvolle Aufgabe zu, das Rauchopfer im Tempel darzubringen. Zacharias wurde nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Dieser Raum, das Heilige, durfte nur der Priester betreten, der dieses Rauchopfer bracht. Wir haben hier diese Tempelanlage, die wir vorher im Modell gesehen hatten. Hier haben wir den Vorhof für Frauen und Männer. Natürlich können da auch Männer rein. Dann haben wir hier den Brandopferaltar, Vorhof der Priester. Und hier ist eigentlich, das ist eigentlich der Tempel. Und hier haben wir das Heilige. Und dahinter das Allerheiligste. Und dort im Allerheiligsten stand die Bundeslade. In der Bundeslade waren die Tafeln untergebracht mit den 10 Geboten, die Gott dem Volk Israel gegeben hatte. Und während der Zeit, hier sehen wir den Tempel noch als Modell, das wäre dann hier der Eingang ins Heilige da. Und das sind die Vorhöfe. Das ist natürlich riesig, gigantisch. Wenn man auf so einem Platz steht, dann merkt man das auf dem Bild, realisiert man das nicht so. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, standen die ganze Volksmenge draußen. Die Volksmenge, die vor dem Tempel wartete, war ebenfalls in 24 Einheiten praktisch aufgeteilt. Die waren auch praktisch zu für diesen, das waren sozusagen die Volksvertreter. Die kamen nach Jerusalem, auch für eine Woche, und sie waren, man sagte, auch Opferbeistände. Sie vertraten praktisch das Volk Israel und beteten und beteiligten sich an diesen Gottesdienst. Also es ist nicht immer das ganze Volk Israel, weil das wäre gar nicht möglich, sonst wären die das ganze Jahr in Jerusalem. Also wenn das Volk, dann ist das auch eine dieser dieses Teil, der bestimmt war, dann zweimal in der Woche, zweimal im Jahr eine Woche, oder ich weiß nicht, ob sie da eine andere Aufteilung hatten, das kennt man aus anderen Schriften, nicht aus der Bibel, diese Volksbeistände. Das heißt dann so, ein Kommentator hat das so beschrieben, kam die Zeit der Dienstklasse heran, hinaufzuziehen zum Tempeldienst, so zogen die Priester und die Leviten nach Jerusalem hinauf. Die Israeliten aber, die zu jener Dienstklasse als Opferbeistände gehörten, versammelten sich, soweit sie nicht nach Jerusalem hinaufgezogen waren, in ihren Städten und lasen aus der Schöpfungsgeschichte und feierten von der Arbeit die ganze Woche hindurch. Also hier feierte man auch, wenn die jetzt von einem Ortschaft, von einer Gruppe nicht weg konnten von ihrem Ort, die sind dann geblieben, aber die haben auch vor Ort dann die ganze Woche ein spezielles Programm gehabt wie in der Anbetung. Das Volk wartete also betend vor dem Tempel, einer dieser Dienstgruppen, die dazu freigestellt war. Und nach jüdischer Überlieferung soll das Gebet folgenden Inhalt gehabt haben: Es komme der Gott der Barmherzigkeit in das Heiligtum und nehme mit Wohlgefallen das Opfer seines Volkes an. Und so betrat Zacharias den Tempel an einem ganz scheinbar normalen Tag. Zacharias betrat also das Heilige im Tempel, und es ist gut möglich und wahrscheinlich, dass er das erste Mal in seinem Leben dort drin war. Und das ist das Allerheiligste. Hier hinter dem Vorhang ist die Bundeslade, das ist das Heilige. Das Allerheiligste, da durfte nur einmal im Jahr der Hohepriester durch dieses Heilige in das Allerheiligste, nur einmal im Jahr. Und hier in diesem Heiligen durften nur die Priester hineingehen, die halt diese Opfer brachten. Dieser Vorhang ist uns auch bekannt noch aus einer anderen Geschichte im Neuen Testament, und zwar bei der Kreuzigung von Jesus riss dieser Vorhang von oben nach unten. Das heißt, Gott hat das Heiligtum geöffnet als Sinnbild. Jetzt wohne ich nicht mehr da, in diesem Allerheiligsten, sondern jetzt komme ich in die Herzen der Menschen durch den Heiligen Geist. Das ist dann bei der Kreuzigung, ist hier dieser Vorhang gerissen. Dann haben wir hier die Menora, den siebenarmigen Leuchter, hier der Schaubrottisch. Diese Brote wurden nach einer Woche ausgewechselt. Und hier haben wir den Räucheraltar. So ist dieses Heilige gestaltet. Und als Zacharias das Rauchopfer darbrachte, geschah etwas ganz Sonderbares. Ein Engel des Herrn erschien dem Zacharias. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Also hier. Plötzlich ein Engel. Das hatte er bestimmt im Traum nie erwartet. Vermutlich war ihm noch nie ein Engel erschienen. Und er konnte sich vermutlich auch gar nicht vorstellen, dass er je so etwas erleben würde. Das sind ganz seltene Momente, die Menschen erleben. Und es ist verständlich, Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Das würde uns nicht anders gehen. Jeder Mensch würde erschrecken und sich fürchten in einem solchen Moment. Wenn ein Engel hier erscheinen würde, ich kann euch sagen, da würden wir nicht einfach noch so, würdet ihr mich nicht mehr so brav anschauen wie jetzt. Da würde sich euer Gesichtsausdruck von einem Moment auf den anderen total verändern. Wir würden erschrecken, würden denken, was passiert jetzt da, was ist jetzt da los? In so einem Moment wird uns bewusst, wie schwach und verletzlich wir sind. Plötzlich wird das Verhältnis klar, wer wir eigentlich sind. Bis jetzt, wir sind immer so ein bisschen von uns wahnsinnig überzeugt und als Schweizer sowieso. Und plötzlich merken wir sind ganz normale Menschen. Und wenn die unsichtbare Welt in die sichtbare Welt einbricht, dann realisieren wir das. Doch der Engel beruhigte ihn: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Und dann sagte der Engel, was Zacharias kaum fassen konnte: Dein Gebet ist gehört worden, deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Unglaublich, was er hier jetzt ihm sagt. Hier fragen sich übrigens die Ausleger, von welchem Gebet der Engel denn eigentlich spricht oder sprach. War es die Bitte um ein Kind? spricht er von diesem Gebet, das nun erhört wird. Aber dieses Gebet würde ja schon lange zurückliegen. Ich glaube nicht, dass in den letzten Jahren Zacharias und Elisabeth für ein Kind gebetet hatten, denn es ging nicht mehr, es war gar nicht mehr möglich, ein Kind zu bekommen. Oder war das Gebet, auf das der Engel ihn anspricht, das ihm immer noch am Herzen lag und wofür er vermutlich auch jetzt vor diesem Altar betete, nämlich die Bitte um den Erlöser, den Messias, auf den Israel so sehnlichst wartete. Beides ist möglich. Können wir darüber streiten, lohnt sich nicht. Es ist beides möglich sprachlich. Ich persönlich gehe davon aus, dass der Engel das Gebet für den Erlöser, den Messias, meinte. Das Gebet, dass die neue Zeit endlich anbreche. Der Engel sagte demnach dem Zacharias, dass diese neue Zeit nun anbrechen wird und sie beginnt mit der Geburt seines Sohnes, den er Johannes nennen soll. Es geht also um die Erlösung Israels und der Menschen, nicht um den Wunsch, ein Kind zu bekommen, dass man ein Kind hat. So sehe ich das, dem würde ich mich persönlich anschließen, wenn es jemand anders sieht. Kann man das problemlos. Mit dem Sohn Zacharias wird das Erlösungswerk Gottes beginnen. Sein Sohn wird dem Messias den Weg vorbereiten. Und deshalb wird die Freude über Johannes weit über die Familie des Zacharias hinausreichen. Du wirst voller Freude und Jubel sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Und dann erklärte der Engel, wer dieser Johannes sein wird. Und jeder Priester, der das hörte, musste sofort wissen, von wem er hier spricht. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keinen starken Getränke zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Im Mutterleib wird Johannes bereits mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Etwas ganz Besonderes. Im Geist und in der Kraft Elias wird er unerschrocken das Volk Israel zu Gott zurückrufen. Er wird die Israeliten auf den Messias vorbereiten. Er wird, und das musste Zacharias sofort klar gewesen sein, der Wegbereiter sein, von dem Jesaja und Maleachi schon gesprochen hatten. Maleachi, Jahwe, der Herrscher der Welt sagt, gebt Acht, ich sende meinen Boten, der mir den Weg bahnen soll, der Engel meines Bundes, nach dem ihr ausschaut, ist schon unterwegs, dann werde ich, der Herr, auf den ihr wartet, ganz plötzlich in meinen Tempel Einzug halten. Da musste Zacharias als frommer, gläubiger, gottesfürchtiger Jude sofort wissen, das muss der Elia sein, der Wegbereiter des Messias. Zacharias war völlig überwältigt von dem, was er hier erlebte. Nie hätte er erwartet, dass ihm ein Engel erscheinen würde. Und doch, es gab eigentlich keinen geeigneteren Ort, an dem ein Engel hätte erscheinen können. Wenn es einen Ort auf dieser Welt gab, an dem man eine besondere Offenbarung Gottes erwarten konnte, dann war das doch der Tempel in Jerusalem. Wo denn sonst? Dort, wo Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, verehrt wurde, dort, wo Gott seinen Wohnsitz auf Erden hatte, das ganze religiöse Leben, jüdische Leben hat sich auf diesen Tempel ausgerichtet. Wer Daniel kennt, wohin hat, in welche Richtung betet Daniel? In die Richtung des Tempels. Das war das Zentrum des religiösen Lebens Israels. Wo sollte dann ein Engel, wo ist es dann am wenigsten überraschend, wenn ein Engel erscheint? Im Tempel natürlich. Und es ist von großer Bedeutung, was hier geschah. Gott verkündigt der Priesterschaft sozusagen hochoffiziell im Tempel des alten Bundes, dass nun die Zeit des neuen Bundes beginnen wird. Denn die Propheten seit hunderten von Jahren ankündigten. Gott schob die Priesterschaft nicht einfach zur Seite und begann etwas Neues. Das ist nicht die Art, wie Gott wirkt, wie die Heilsgeschichte funktioniert. Gott schiebt nicht einfach etwas auf die Seite und sagt, vergesst das, wir fangen etwas ganz Neues an, sondern Gott knüpft immer am Alten an und schafft etwas Neues. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr etwas von dieser Predigt mitnehmt, dann nehmt das mit. Gott knüpft immer im Alten an und schafft etwas Neues. Gott ließ die Priester wissen, was nun geschehen wird. Und alles, was Gott tut und tun wird, ist in der Geschichte verwurzelt und kann von uns geprüft werden. So schützt uns Gott nämlich vor Irrlehren. Und deshalb ist es gut, wenn wir unsere Bibel auch gut kennen. Das Gebet des Zacharias wurde zu einem Zeitpunkt erhört, da er es nicht mehr erwartet hatte. Und jetzt wird er sogar dabei sein, wenn die neue Zeit anbricht. Zacharias konnte nicht glauben, was er da hörte. Er und Elisabeth sollen ein Kind bekommen, das spricht doch gegen jede Regel der Vernunft. Und so fragte er den Engel skeptisch, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Ehrlich gesagt würde mich das an seiner Stelle natürlich auch interessieren. Die Frage wäre mir vermutlich auch auf der Zunge gelegen. Doch der Engel hatte für diese Frage kein Verständnis. Er entgegnet ihm, ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Mit anderen Worten, wie kannst du das, was ich sage, anzweifeln? Ist es nicht genug, dass ich hier im Tempel, im Heiligen, vor dir stehe und dir diese gute Botschaft bringe? Ist das nicht genug Zeichen? Dieser Unglaube wird Folgen haben, wie der Engel Gabriel zu Zacharias sagt. Nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Offensichtlich war die Frage des Zacharias ein Ausdruck von Unglaube. Wir können natürlich schon fragen, warum es hier bei Zacharias Unglaube war und bei Mose, Gideon, Hiskia und wie sie alle hießen, die ähnliche Fragen stellten nicht. Vermutlich ist der Grund, dass Zacharias als Priester hätte wissen müssen, dass sich hier nun Versprechen Gottes erfüllen, die er kannte, aus der Schrift wusste. Aus der Geschichte Israels hätte er wissen müssen, dass es für Gott kein Problem ist, ihm einen Sohn zu schenken. Es gibt ja ein Beispiel von Sarah, Abrahams Frau, die ebenso alt war und auch nicht mehr Kinder zeugen konnte und trotzdem ein Kind bekam. Nun zum Glück straft Gott den Unglauben des Zacharias in einem erträglichen Maß. Er hatte ihn nicht verworfen, sondern er konnte lediglich etwa gut 9 Monate nicht mehr sprechen. So nebenbei gemerkt könnte man ja sagen, Männer sprechen eh nicht so viel. Aber er konnte sich ja immer noch schriftlich mitteilen. Aber wir sehen, und das finde ich ist das Wichtige, dass Gott von uns schon erwartet, dass wir ihm vertrauen. Dass das von Gott von uns erwartet. Unglaube kann auf unserem Weg mit Gott ein großes Hindernis sein. Jakobus sagte einmal in Bezug auf unsere Bitten um Weisheit, doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hin und dann wieder dorthin getrieben wird. Mal hierhin, einmal dorthin. Und dann folgt fügt er Folgendes hinzu, ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Gott freut sich, wenn wir ihm unser Vertrauen schenken. Und der Unglaube des Zacharias lag ja nicht darin, dass er wieder, oder der Unglaube lag eben darin, dass er wieder besseres Wissen nicht glaubte. Das ist der Punkt. Er hat es wissen müssen, hat trotzdem nicht geglaubt. Hätte er keine Ahnung davon gehabt, was die Propheten angekündigt hatten, dann wäre sein Zweifel nicht Unglaube gewesen. Und für uns heißt das, dass wir nicht einfach ein Glaubensziel setzen und dann erwarten, dass Gott uns das erfüllt. Es gibt ja Leute, die sagen, man soll einfach quasi sagen, was man von Gott will, noch eine Liste machen und dann beten. Und wenn man genügend glaubt, wird Gott das erfüllen. Und wenn es nicht erfüllt, hat man nicht genügend geglaubt. Das ist, wenn ich es mal etwas krass sagen darf, das geht für mich Richtung Fanatismus. Das ist keine gesunde Lehre. Denn nirgends wird uns versprochen, dass wenn wir unsere Ziele setzen und Gott mit unseren Zielen verbinden, dass Gott dann verpflichtet ist, das auszuführen, was wir bitten. Dass das Glaube sein soll, das hat mit Glauben wirklich nicht viel zu tun. Das ist manchmal eher Hokuspokus. Damit sage ich nicht, dass wir nicht um Dinge beten dürfen, die nicht in der Bibel stehen und Anliegen ihm vorbringen. Aber ich sage, wir dürfen es nicht verknüpfen, dass das dann sein muss, so wie wir es bitten. Gibt da ganz furchtbare Theorien, die Menschen in die Irre führen und schlussendlich, stelle ich mich auch vor, vom Glauben abbringt. Es heißt aber, und das muss uns klar sein, dass wir dem, was uns die Bibel lehrt, voll und ganz vertrauen. Das ist Glaube. Psalm 73, selbst wenn mir Leib und Seele verschmachtet, ich bleibe bei dir. Das ist Glaube, der an dem festhält, an den Zusagen, die wir kennen in der Schrift. Nun, draußen wartete das Volk auf den Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Das dauerte offensichtlich länger, als sich die Leute gewohnt waren. Die hatten ja Übungen, das machten sie seit Jahren. Doch als Zacharias endlich herauskam, merkten sie, dass er eine Erscheinung gehabt haben musste. Aber er konnte den Segen nicht mehr sprechen, den er jetzt hätte sprechen sollen. Er versuchte sich dann mit Zeichen verständlich zu machen. Als die Woche vorbei war, kehrten Zacharias nach Hause zurück. Und bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten 5 Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Warum sie sich zurückzog, wissen wir nicht. Aber sie war überglücklich und sagte, der Herr hat Großes an mir getan, die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Sie war richtig happy. Das war in jeder Hinsicht eine spektakuläre Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer. Es schien ein ganz normaler Tag zu werden. Doch dann verkündigte Gott durch den Engel im Tempel zu Jerusalem, dass nun die Zeit des neuen Bundes anbrechen wird. Aufgrund dieses neuen Bundes sitzen wir alle hier. Jetzt wird geschehen, was die Propheten vor vielen hunderten Jahren vorausgesagt hatten. Spektakulär sind auch die Umstände der Empfängnis, denn die Eltern dieses Kindes waren nach menschlichem Ermessen nicht mehr zeugungsfähig. Und spektakulär ist auch das Kind selbst, das der Engel Gabriel ankündigte. Ein Mensch, der im Geist und in der Kraft des Elia die Menschen unerschrocken zu Gott zurückführen wird und so Jesus den Weg bereiten wird. Johannes, der Täufer, verkündigte das erste Kommen von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wir sind aber die Verkündiger des zweiten Kommens von Jesus. Wir sollen die Menschen auf das zweite Kommen von Jesus vorbereiten. Das tun wir nicht, indem wir die Menschen zur Krippe rufen, sondern indem wir sie zum Kreuz rufen. Das tut ihr auch, wenn ihr einlädt zum Weihnachtsmusical. Dann gebt ihr den Menschen eine Möglichkeit, wieder einmal das Evangelium zu hören, einmal zu hören, um was es eigentlich geht. Wir rufen die Menschen zum Kreuz, und indem wir ihnen aufzeigen, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz starb und dass er auferstand. Und wenn wir ihnen zeigen, wie sie mit diesem Jesus in Verbindung kommen, dann sind sie bereit für das zweite Kommen. Wer nun an Jesus glaubt, er wird bereit sein, wenn Jesus das zweite Mal die Erde besuchen wird. Im Hebräer lesen wir, Christus wurde einmal als Opfer dargebracht, als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, das war das erste Mal, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Das sind wir, die Jesus ihr Leben anvertraut haben. Auf diesen Tag warten wir. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du so spektakulär immer wieder in die Geschichte eingegriffen hast. Und jetzt hier mit Johannes dem Täufer hast du ein Versprechen eingelöst, auf das Israel schon lange wartete, nämlich dass die neue Zeit anbricht. Die Zeit der Lösung. Die Zeit, wo wir mit dir Frieden schließen können. Und ich danke dir, dass du das in so wunderbarer Weise getan hast, dass wer aufmerksam dein Wort studiert, erkennen muss, dass alles kann nicht Zufall sein. Und das alles können sich nicht Menschen ausgedacht haben. Das ist dein Wirken, weil du zu jeder Zeit in die Geschichte eingreifen kannst. Wir beten dich an und wir bitten dich, dass jetzt auch in der Weihnachtszeit die Menschen nicht bei der Krippe stehen bleiben, sondern dass sie das Kreuz sehen. Dort, wo du, Herr Jesus, uns erlöst hast. Amen.